HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Heute haben wir durchaus spezielle Hörbücher, die wir Ihnen vorstellen möchten. Einmal ein Hörbuch zu einem Roman, in dem sich vieles um Chemie dreht. Dann geht es um Exil-Literatur. Es geht um den Kampf gegen den Rassismus in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bei unserem obligatorischen Kinder- und Jugendhörbuchtipp um ein neues Buch der in Deutschland mittlerweile sehr beliebten Schriftstellerin Alina Bronski. Wir beginnen mit dem Roman Eine Frage der Chemie. Das ist das Erstlingswerk der Autorin Bonnie Garmes. Wer ist diese Frau, Dorothee Meyer-Karwick?
Ja, sehr viel erfahren wir nicht über sie durch den Verlag, aber sie sei international als Kreativdirektorin vor allem in den Bereichen Medizin, Erziehung und Technologie tätig gewesen. Das gehört sich geheimnisvoll an. Sie ist in Kalifornien geboren, lebte lange in Seattle, ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und lebt inzwischen mit ihrem Mann in London.
Mhm. Nehmen wir mal den Titel auf, eine Frage der Chemie. Was genau ist hier eine Frage der Chemie?
Ja, wenn man es genau nimmt, ist ja alles, das ganze Leben eine Frage der Chemie. Aber man sagt ja auch, ob Menschen zueinander passen, sei eine Frage der Chemie. Im Mittelpunkt steht jedenfalls die fiktive Frau Elizabeth Sott, die in den 50er und 60er Jahren in Kalifornien lebt und Chemie studiert und promovieren will. Ihr Spezialthema ist die Abiogenese, auch Biogenese genannt. Das ist die Entstehung des Lebens aus toter Materie, also aus der Ursuppe.
50er, 60er Jahre, das ist die Handlungszeit. Eine Frau, die in dieser Zeit Chemie studiert, das war natürlich logisch, das war möglich. Wohl aber befanden sich Frauen in diesem Studiengang dann aber eher in der Minderheit, oder?
Ja, das ist eben eines der Themen dieses Romans und dieser Lesung. Es wird der Lebensweg dieser Elizabeth beschrieben, der teils dann auch ein Leidensweg ist, zum Beispiel durch die vielfältigen Diskriminierungen. So belauscht sie eines Abends am Forschungsinstitut, wo sie arbeitet, unabsichtlich ein Gespräch ihrer männlichen Kollegen. Und da hören wir mal rein, das liest die Schauspielerin Luise Helm.
Später, als sie am Aufenthaltsraum vorbeikam, schnappte sie auf, wie dieselben paar Männer über sie lästerten. Sie würde sich selbst so ernst nehmen. Sie würde denken, sie wäre besser als die anderen. Sie würde mit keinem von ihnen ausgehen wollen, nicht mal mit den unverheirateten Männern. Und sie hätte ihren Master in organischer Chemie an der UCLA garantiert nur auf die harte Tour geschafft, wobei das Wort hart von zotigen Gesten und gepresstem Lachen begleitet wurde. Was bildete sie sich überhaupt ein?
»Ey, man sollte der mal zeigen, wo's lang geht«, sagte einer. »Dabei ist sie nicht mal besonders intelligent«, behauptete ein anderer. »Sie ist eine Fotze«, erklärte eine vertraute Stimme. »Ihr Chef, Donati.«
Ja, es ist nicht das erste Mal, dass diese Elizabeth Sott so bezeichnet wird. An der Uni, wo sie vorher war, hatte ihr akademischer Betreuer Dr. Mayers versucht, sie zu vergewaltigen. Und sie hat sich dann gewehrt mit einem spitzen Bleistift, den sie in dessen Körper rammte. Und dann rief sie die Polizei und wird dann dummerweise umgekehrt beschuldigt.
Der Angriff oder unglückliche Vorfall, wie der Zulassungsausschuss ihn nannte, bevor er ihre Zulassung zum Promotionsprogramm offiziell widerrief, war ihre Schuld gewesen. Dr. Mayers hatte sie bei dem Versuch ertappt, heimlich ein Testprotokoll zu ändern, um die Ergebnisse des Experiments zu verfälschen. Den Beweis konnte er prompt vorlegen. Und als er sie deshalb zur Rede stellte, hatte sie sich an ihn rangemacht und ihm Sex angeboten. Als das nicht fruchtete, attackierte sie ihn körperlich, und ehe er wusste, wie ihm geschah, hatte er einen Bleistift im Bauch. Er konnte von Glück sagen, dass er noch lebte. Praktisch niemand glaubte diese Version. Dr. Mayers war berüchtigt. Aber er war auch wichtig, und die UCLA hatte nicht die Absicht, jemanden von seinem Format zu verlieren. Elizabeth war raus. Sie hatte ihren Master in der Tasche. Ihre Prellungen würden heilen. Jemand würde ihr ein Empfehlungsschreiben ausstellen. Na dann.
Da hören wir also Luise Helm als Sprecherin, als Interpretin. Eine Stimme, klar wie Wasser, und sie spricht hörbar in einem angezogenen Tempo. Und auch ein leichter, ja, wie soll ich sagen, so ein leichter, empörter Grundton schwingt da mit über das, was diese was diese Elizabeth Sott da erlebt.
Ja, zur Stimme von Luise Helm, ja, fällt mir auch eine ganze Menge ein. So, sie klingt frisch, sie klingt beherzt, schwungvoll, mitreißend, wo es mitreißend geschrieben ist. Der Roman hat aber auch wirklich ein gewisses Tempo und das transportiert sie sehr gut. Und ja, auch so eine gewisse, ja, Ironie kommt da auch immer mal wieder so ganz gut durch, also sie lebt die Figuren und durch sie wird die beschriebene Zeit besonders lebendig. Also für mich ist es eine wirklich sehr gute Interpretation.
Das kann man schon mal festhalten. Dann kehren wir wieder zur Hauptfigur zurück, zu Elizabeth Sott. Was geschieht weiter mit ihr?
Naja, sie muss eben aufgrund der versuchten Vergewaltigung die Universität verlassen und landet in einem Forschungsinstitut, Forschungsinstitut Hastings. Und dort lernt sie dann einen berühmten Chemiker kennen und lieben und er sie, Calvin Evans. Und auch das wird natürlich genüsslich von den Kollegen durch den Kakao gezogen, vor allem als sie zwei dann auch noch zusammenziehen. Ja, und dann geschieht ein Unglück und sie, gerade schwanger, bleibt allein zurück. Und da sie schwanger und ledig ist, wird sie entlassen. Ja, alleinerziehend lebt Elizabeth Sott jetzt am Existenzminimum, muss sich irgendwie durchschlagen und wird dann ein paar Jahre später, 1961, durch Zufall von einem Produzenten für eine Kochshow entdeckt und innerhalb kurzer Zeit wird diese Kochshow, die nennt sich Essen um sechs, bekannt und berühmt. Und das, obwohl sie die chemischen Vorgänge beim Essen ganz genau erklärt, sagen wir mal ermüdend genau. Der Erfolg liegt wohl daran, dass sie den Frauen vermittelt, wie wichtig das Kochen für die Gesundheit der Familie ist. Und jede Show beendet sie dann mit dem Satz, Kinder, deckt den Tisch, eure Mutter braucht einen Moment für sich. Also die Show wird ganz berühmt und irgendwann soll deswegen auch ein Reporter namens Roth über diese ungewöhnlich erfolgreiche Kochshow einen Artikel schreiben.
Roth hatte sich die Sendung einige Male angeschaut und sie merkwürdig unterhaltsam gefunden. Als er jetzt jedoch im Studio saß, stellte er fest, dass das Publikum um ihn herum, es bestand zu 98% aus Frauen, ebenso dazugehörte wie Sott selbst. Anscheinend waren alle mit Stift und Papier ausgerüstet. Einige wenige hatten Chemielehrbücher dabei. Alle passten ganz genau auf, wie man das in Vorlesungssälen oder Kirchen tun sollte, aber selten tut. Während einer Werbepause wandte er sich an seine Nachbarin. »Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen?« sagte er höflich und zeigte ihr seinen Presseausweis. »Was gefällt Ihnen so an dieser Sendung?« »Dass ich ernst genommen werde.« »Nicht die Rezepte?« Sie sah ihn fassungslos an. »Manchmal denke ich«, sagte sie langsam, »wenn ein Mann einen Tag als Frau in Amerika verbringen müsste, würde er gerade mal bis Mittag überleben.«
Zwei interessante Aspekte auf jeden Fall. A, dass sie überhaupt die chemischen Vorgänge beim Essen erklärt. Das ist ja etwas, was dann um die Jahrtausendwende zum Grundverständnis für Kochen und Küche wurde. Und dass ausgerechnet das Kochen in diesem Fall als emanzipatorischer Akt dargestellt wird.
Ja, und das finde ich einen sehr guten Kniff der Autorin. Es geht hier einerseits darum, dass Frauen in allen Berufen sehr gut sein können und wirklich die Wahl haben sollten, was sie machen möchten. Und andererseits auch darum, Hausfrau Tätigkeiten zu würdigen und deren Wichtigkeit für das Funktionieren der Gesellschaft aufzuzeigen.
Ist dann die Geschichte schon an ihrem Gipfel angelangt? Ist das schon der Schlusspunkt? Elizabeth Sott wird erfolgreiche Fernsehköchin?
Nein, das macht sie wirklich nämlich nur als Notbehelf. Sie will wirklich zurück ins Labor, will weiter zum Thema Abiogenese forschen. Also sie geht einen anderen Weg und auch der wird im Roman dann beschrieben.
Ein Roman, der Ihnen offensichtlich nicht nur gut gefällt, sondern richtig gepackt hat.
Ja, sagen wir mal so, die Beschreibung der Zustände, die finde ich wirklich sehr realitätsnah. Also dieses Verächtlichmachen weiblicher Tätigkeiten durch Männer und auch Kollegen, aber auch durch andere Frauen. Auch die unsägliche Rolle der Kirche, die Rolle der Frauen zementieren will. Das finde ich wird sehr gut und sehr beklemmend beschrieben. Das packt einen schon. Und dann aber Elizabeths Weg zu Ruhm und Erfolg, der wird mir dagegen ein bisschen zu märchenhaft und auch ein bisschen zu schmalzig beschrieben. Mhm. Aber das ist Geschmackssache. Und ich sag mal so, für den Sommer am Strand, Balkon, Freibad, wo auch immer, ist es eine ideale Geschichte. Spannend, unterhaltsam und gut interpretiert.
Und dieses Urteil galt dem Hörbuch Bonnie Garmes, eine Frage der Chemie, aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, gelesen von Luise Helm. Und dieses Hörbuch gibt es in zwei Varianten. Einmal zwei MP3-CDs mit knapp 12 Stunden Hörzeit als gekürzte CD-Fassung zum Preis von 22 Euro erschienen. Oder Sie können das Ganze als ungekürzten Download abrufen für knapp 30 Euro. Beide Varianten gibt es bei Osterwold Audio.
Und ich weiß jetzt nicht, wie lang der ungekürzte Download ist. Das stand da nicht dabei. Ich habe die gekürzte CD-Fassung gehört und da muss ich schon sagen, da hat mir eigentlich nichts gefehlt.
Fein. Und Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und darin sprechen wir jetzt über ein Hörbuch von der Hörverlag mit dem Titel Weiterschreiben. Ich habe eingangs schon verraten, dass das Thema Exilliteratur heute eine Rolle spielen wird. Wie formt sich das hier genau, Dorothee Meyer-Karwick?
Also diese Produktion geht auf ein Projekt im Internet zurück, das es seit 5 Jahren schon gibt. Und dort entstand nämlich eine literarische Plattform für Autoren und Autorinnen aus Kriegs- und Krisengebieten. Also diese Autoren stammen aus Syrien, Irak, Iran, Südsudan, Jemen, Afghanistan. Aber es sind auch Roma und Sinti dabei, die in Deutschland, Österreich oder Ungarn leben. Inzwischen sind da 150 Texte im Original und in Übersetzung zusammengekommen. Und für diese Produktion wird jetzt daraus eine Auswahl getroffen. Und die Autoren aus den Krisen- und Konfliktgebieten haben je im Tandem mit Schriftstellern aus dem deutschen Literaturbetrieb zusammengearbeitet. Und ich habe mit der Pressesprecherin des Hörverlags, Heike Völker-Sieber, über das Projekt gesprochen und sie als erstes mal gefragt, wie diese Tandems zusammengefunden haben. Und das hören wir jetzt.
Mit einer der Gründerinnen ist Annika Reich, also ganz renommierte deutsche Schriftstellerin, die dann mit der Zeit Mitstreiter, Mitstreiterinnen gefunden hat. Teilweise auch Menschen, die schon eine Fluchtgeschichte selbst erlebt hatten. Und letztendlich dieses Gremium und die jetzigen Betreiber dieser Plattform im Internet haben dann Kontakt zu etablierten deutschsprachigen Autoren aufgenommen, haben sie gefragt, ob sie Lust haben mitzumachen und haben letztendlich so ein bisschen die Matches auch gefunden. Also die haben dann Vorschläge gemacht, wer sozusagen den Kontakt zu wem übernehmen möchte. Und was ich da auch ganz wichtig finde, es sind wirklich zwei Menschen, die auf Augenhöhe miteinander über Literatur oder in Literatur kommunizieren. Die Initiatoren sind damals auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir Interesse an einem gemeinsamen Hörbuch hätten. Und bei uns war sofort auch eine Vorstellung da, wie das klingen könnte. Und ich fand es dann auch eine sehr gute Entscheidung zu sagen, wir wollen die in ihrer Muttersprache zumindest auch in kurzen Passagen hören können. Wir wollen ihre Stimme klingen hören. Und deswegen sind die beteiligten AutorInnen, das sind also über 60, am Anfang in ihrer Muttersprache kurz zu hören und dann geht es über in die deutsche Übersetzung. Es ist noch Musik dabei, die, finde ich, auch eine ganz tolle Stimmung zwischendrin schafft. Ich glaube, wenn man unser Lektorat befragen würde, dann könnten die unendlich Anekdoten über die Produktion erzählen. Also ich habe gehört, es war die aufwendigste, die wir bisher gemacht hatten. Auch organisatorisch, weil teilweise wirklich auch noch Schriftstellerinnen oder Schriftsteller auf der Flucht waren. Das heißt, die konnten nicht einfach in ein Tonstudio gehen, so wie wir das gewohnt sind, wenn wir was produzieren, sondern die mussten in irgendeiner Ecke mit ihrem Smartphone den Text aufnehmen.
Soweit Heike Völker-Sieber, Pressesprecherin des Hörverlags, über das Projekt Weiterschreiben.
Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge erfahren. Um was geht es denn in den Texten inhaltlich?
Ja, natürlich geht es um die Erfahrungen, also um Krieg, Gewalt, Vertreibung, die Angst vor Bomben. Aber es geht auch um den Alltag hier in Deutschland, die neue, andere Kultur, die sie hier erleben. Und es geht schlicht um Literatur und die Arbeit des Schreibens, also den Austausch darüber unter Schriftstellerinnen und Schriftstellern.
Das klingt nach einem Projekt, das reichlich Einsichten liefert und bietet. Jetzt wollen wir mal was hören, Dorothee Meyer-Karwick. Was haben Sie als Beispiel ausgewählt?
Also die Auswahl zu treffen, die fällt schon sehr, sehr schwer, weil es wirklich so ein vielfältiges Projekt ist und so vielfältige Stimmen zu hören sind. Und ich sage das gleich mal vorab, ich wollte immer weiterhören. Naja, also ich habe letztendlich was ausgewählt und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus dem Briefwechsel zwischen Mariza Botrušić und einer Afghanin, die unter Pseudonym schreibt, und zwar Batul nennt sie sich. Und wir hören jetzt aber ausschließlich Batul. Und sie berichtet von einer ganz bestimmten Begebenheit unter der neuen Herrschaft der Taliban.
Um meine Tochter in Sicherheit zu bringen, hatte ich immer wieder den Ort wechseln müssen und kaum geschlafen. So habe ich nicht ahnen können, dass neben der Angst, man könnte meine Tochter mit einem alten Mann verheiraten, bereits eine weitere Katastrophe heraufgezogen war. Als ich gestern Morgen mit meinem Sohn losging, um Brot zu kaufen, hielt plötzlich ein Geländewagen der Taliban samt den weißen, flatternden Fahnen, auf denen sie den Namen Gottes tanzen lassen, neben uns. Einer der Kämpfer sprang von dem Wagen hinunter. Inmitten des Herbstlaubes, das derzeit den harten Asphalt bedeckt, und inmitten der schneidenden Herbstluft, die einen kalten Winter ankündigte, wollten sie meinen Sohn zwingen, sich ihnen anzuschließen. Als sie nach meinem Sohn griffen, fielen die warmen Brotlaibe, deren duftender Dampf die Luft erfüllte und die er im Arm gehalten hatte, zu Boden. Wie das Lamm vor dem Wolf starrte er mich an. Aus seinem zitternden Blick schrie es vor Angst: »Mutter!« Und ich, mit meinem Kopf ohne Worte und Beinen, die drohten, unter mir nachzugeben, ich blickte bloß hoffnungslos den Soldaten an. »Ich weiß nicht wie, Mariza«, aber irgendwie schrie ich mir innerlich selbst zu: »Wach auf! Beweg dich! Hier wird jede Sekunde teuer bezahlt. Du darfst nicht eine davon aus der Hand geben.« Und mit einem Mal ergriff ich fest den anderen Arm meines Sohnes und zog ihn zu mir. Es war, als würde ich, ganz allein, die Schwere und Entsetzlichkeit gewaltiger Meeresfluten auf mich ziehen. Mein Sohn war wieder an meiner Seite. Mit der anderen Hand gestikulierte ich in Richtung des Soldaten. »Nein«, rief ich, »nicht jetzt!« Der Soldat war überrascht. Er trug ein um den Kopf gewickeltes Tuch. Seine Augen waren mit schwarz-blauer Schminke umrandet. Wortlos wechselte er sein Gewehr von der einen in die andere Hand. Bevor er weitere Schlüsse ziehen konnte, sagte ich ihm: »Der Vater des Jungen ist krank. Wir müssen ihn gemeinsam zum Arzt bringen. Aber seien Sie ganz ohne Sorge. Sobald der Vater dort ist, bringe ich Ihnen meinen Sohn persönlich vorbei.«
Tja, als Sprecherin hörten wir Melika Forutan. Also Batul wirkt trotz ihrer Angst, die sie in dieser Situation hatte, so entschieden, dass die Taliban ihr glauben und sie mit ihrem Sohn ziehen lassen. Inzwischen hat sie es geschafft zu fliehen. Batul lebt inzwischen in Rom und bis zur Machtergreifung hatte sie übrigens an der Kabuler Universität Psychologie gelehrt. Ein zweites Beispiel hören wir von Galal Ahmadi. Das ist ein jemenitischer Dichter, der heute in Berlin lebt und schon mehrere Preise gewonnen hat. Und wir hören einen ganz kurzen Ausschnitt aus seinem poetischen Text: »So tötete ich einen Schmetterling.«
Ich tötete einen Schmetterling. Ich wünschte, das wäre nur eine Metapher. In dieser Nacht tötete ich tatsächlich einen Schmetterling. Er war in die vollgelaufene Badewanne gefallen, während ich einem Lied lauschte. Wer mich gut kennt, weiß, wie schwer es mir fällt, ein Lied nur zur Hälfte zu hören. Zumal die von mir enttäuschten Lieder später oft zornig zurückkehren, um mich zu töten. Mein Leben ist hart und schwierig genug. Einer von uns musste sterben. Ich weiß, es war nicht lustig. Doch am nächsten Morgen hat sich keiner mehr daran erinnert. Nicht einmal der Schmetterling. Am Ende bin im Übrigen auch ich nichts.
Und als Sprecher hörten wir hier Sabine Tambrea. Das war ein winziger Ausschnitt aus der ganzen Vielfalt dieser Texte des Projekts Weiterschreiben. Was mir besonders an dem Projekt gefällt: die Literaten zeigen sich als aktiv Handelnde. Sie zeigen die ganze Kontinuität ihrer Arbeit. Sie schreiben eben weiter, lassen sich nicht mundtot machen und zeigen auch, Schreiben ist nicht nur eine Kunst, sondern auch eine Lebensform für sie. Und das Gute für uns ist, mit diesem Hörbuch bekommen wir eine ganz große Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten und Themen dieser Autorinnen und Autoren zu Gehör gebracht. Wir können sie kennenlernen und dann natürlich gezielt mehr von von Ihnen lesen und hören. Und das haben Sie wirklich verdient.
Das ist ein sehr aufwendig gemachtes Projekt, Dorothee Meyer-Karwick. Das haben Sie eingangs gesagt. Eigentlich gehört dann auch eine gute Ausstattung des Hörbuchs dazu. Wie sieht die aus, wenn ja?
Also der Hörverlag zeichnet sich generell dadurch aus, dass er viel Wert legt auf gute Booklets mit vielen Hintergrundinformationen. Und so ist es auch hier. Also zu jedem Autor, jeder Autorin gibt es einen kurzen Abriss des Lebenslaufs. Sind mitunter nur ein paar Zeilen, aber doch immerhin, man erfährt etwas Wichtiges. Und es gibt noch Informationen zum Projekt und natürlich auch zu den Sprechern und zu den Herausgebern. Und das empfinde ich wirklich als vorbildlich.
Mhm. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Sie haben vorgestellt das Hörbuch Weiterschreiben, Wortwechsel, literarische Begegnungen mit Exilautorinnen und Autoren, gelesen von Melika Furutan und Sabine Tambrea. Eine MP3-CD ist das, 9 Stunden 40 Minuten Hörzeit zum Preis von 27 € bei der Hörverlag erschienen. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir bleiben politisch orientiert auch mit unserem nächsten Hörbuch. Der Autor Richard Wright ist bei uns wahrscheinlich nur Tiefenkennern der Szene ein Begriff, aber in den USA gilt der 1960 gestorbene Wright als einer der einflussreichsten afroamerikanischen Schriftsteller, so bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, weil er sich inmitten einer der Hochphasen des US-amerikanischen Rassismus sehr intensiv um eine neue Art der Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen kümmerte, nicht zuletzt mit seinem Schreiben, wofür dann Titel stehen wie Black Boy oder Uncle Tom's Children. Die Erzählung, die wir als Lesung jetzt vor uns haben, heißt Der Mann im Untergrund. Wie findet das Thema, das ich gerade skizziert habe, der alltägliche Rassismus, den Schwarze damals noch viel stärker als heute in den USA erlebten, wie findet er sich hier wieder? Findet er sich überhaupt?
Ja, vordergründig geht es schon auch um diesen Rassismus, denn es ist die Geschichte eines Mannes, des schwarzen Arbeiters Fred Daniels, der unter einen ungeheuren Verdacht gerät. Fred Daniels ist gerade auf dem Weg nach Hause zu seiner hochschwangeren Frau Rachel und dann halten ihn 3 Polizisten an, alle 3 richtige Hünen. Und sie fragen ihn aus, Name, woher, wohin und dann nehmen sie ihn fest. Und dazu hören wir einen Ausschnitt gelesen von Patrick Abosen.
»Sagen Sie, Mister«, begann er mit hoher, brüchiger Stimme, in der ein winziger Vorwurf mitschwang. »Was wollen Sie von mir?« »Was hast du mit dem Geld gemacht?« entgegnete Lawson. »Mit welchem Geld?« keuchte er. »Du weißt, wovon wir reden, Junge«, sagte Lawson mit lauter Stimme. »Das Geld, das du genommen hast, nachdem du sie umgebracht hast.« Panik durchfuhr ihn. Seine Lippen bewegten sich mehrmals, bevor Worte über sie kamen. »Umgebracht? Wen?« rief er, und seine Stimme fuhr fort, ohne auf eine Antwort zu warten. »Mister, ich habe niemanden umgebracht. Warum fahren Sie nicht zurück und fragen Mrs. Wooten?« »Mrs. Wooten ist heute erst spät nach Hause gekommen, hä?« fragte Johnson. »Ja, Sir. Wie oft war ich bei der Arbeit allein, habe das Auto poliert, die Fenster geputzt, den Keller gestrichen.« »Das wissen wir alles«, sagte Lawson. Er hatte das entsetzliche Gefühl, dass diese Männer sogar wussten, was er in jedem zukünftigen Moment seines Lebens tun würde, ganz gleich, wie lange er lebte.
Ja, dieser Fred Daniels wird also beschuldigt, ein Ehepaar ausgeraubt, die Frau vergewaltigt und dann dieses Ehepaar auch ermordet zu haben. Er glaubt zu Anfang noch alles aufklären zu können, weil die Anschuldigungen sind wirklich zu absurd. Doch dann wird er in der Polizeistation verhört, verprügelt, bedroht, gefoltert, indem er kopfüber aufgehängt wird. Und so wird dann letztendlich ein Geständnis aus ihm herausgepresst. Doch Daniels gelingt die Flucht. Er sieht einen halb geöffneten Gullideckel und versteckt sich dann in der Kanalisation.
Wir haben Patrick Abosen bereits als Interpreten gehört. Wenn ich die strenge Lupe ansetze, dann möchte ich meinen, ein bisschen konstruiert, wie er die Dialoge spricht. Aber das mag sich auch im Verlauf einer solchen Aufnahme auch ändern. Wie gefällt er Ihnen?
Also ich würde auch nicht sagen, dass er eine wohltönende Stimme hat. Er hat eine Stimme mit Ecken und Kanten, klingt ja auch ein bisschen heiser, hat auch was Drängendes, aber letztendlich passt das ganz gut zu dieser Geschichte eines Mannes, der gerade aus seinem normalen Leben regelrecht herausgeschleudert wird.
Bis hierher, Dorothee Mayer-Karpek, ist das schon eine Geschichte über Rassismus in den USA, aber Sie sprachen eben davon, dass es nicht das einzige Thema für den Autor Richard Wright war.
Ja, Richard Wright schildert nun Fred Daniels Erlebnisse im Untergrund und die werden da immer surrealer. Also er kommt durch die Kanalisation in immer neue Räume. Er landet unter einer Kirche und hört da den Gesängen zu. Er landet bei einem Metzger, einem Bestattungsinstitut, einem Juwelier, einer Versicherungsgesellschaft. Und er, der moralisch eigentlich unglaublich gefestigt ist, klaut Geld, auch Diamanten, auch eine Waffe und beobachtet aber auch, wie jemand anderes Geld stiehlt. Und ja, irgendwann kommen ihm dann folgende Gedanken.
Er war alle Menschen. Auf eine unaussprechliche Weise war er alle. Und sie waren er. Durch die Gleichheit ihrer Gefühle waren sie eins. Und er war eins mit ihnen. Und es war dieses Einssein, das Mensch mit Mensch verband, im Leben wie im Tod. Aber trotz dieses Wissens, dieser Identifikation mit allen anderen, dieser Auslöschung des Selbst, erfasste ihn eine weitere, andere Erkenntnis, die alle Angst, allen Zweifel und alles Verderben vertrieb. Die Erkenntnis seines unbeschreiblichen Wertes und seiner Wichtigkeit. Er musste sich behaupten, musste etwas tun, musste Möglichkeiten entwickeln, die über der Erde Lebenden vom todesähnlichen Charakter ihres Lebens zu überzeugen.
Ja, die Erkenntnis kommt über ihn, alle Menschen sind gleich und alle haben Schuld auf sich geladen. So auch er, dieser Fred Daniels, wenn er auch nicht die entsetzlichen Morde begangen hat. Und so kehrt dieser Daniels an die Oberfläche zurück und geht zur Polizei und bekennt sich schuldig. Das Problem ist, die Polizisten wollen ihn gar nicht mehr haben. Sie haben inzwischen nämlich den wirklichen Mörder gefunden. Trotzdem geht die Geschichte für Fred Daniels gar nicht gut aus.
Mhm. Schon eine gewagte Konstruktion. Es wirkt zum Teil ein bisschen surreal, dann auch erinnert manches an Kafka und ja, starke Moralphilosophie, die sich hier ausspricht, oder?
Ja, genau. Es geht also der unschuldig Schuldige, darum geht es. Das hat auch religiöse Züge und das ist das Interessante an diesem Hörbuch, dass es nach dieser Erzählung noch einen Text vom Autor Richard Wright gibt, in dem der seine Beweggründe erklärt, diesen Text zu schreiben. Und das habe viel mit seiner Großmutter zu tun, die zu den Sieben-Tages-Adventisten gehörte, insgesamt sehr streng religiös war. Und Wright, nicht religiös, zieht eine Verbindung zwischen ihrem religiösen Wahn, wie er schreibt, und der Schizophrenie.
Die schizophrene Persönlichkeit sieht die Welt ganz in den Kategorien der eigenen Gefühle. Sie stellt sich Dinge vor, die nicht existieren. Überall lauern Gefahren. Sie hört Stimmen. Meine Großmutter hörte Stimmen und sie bildete sich Dinge ein. Ich stelle mir vor, dass niemand sie verrückt nannte, weil sich alle um sie herum mehr oder weniger in gleicher Weise verhielten. Als ich meiner Großmutter als Kind sagte, dass ich keine Dinge sähe oder Stimmen hörte, war ich der Verrückte in ihrer Umgebung.
Das war ein Auszug aus dem Text Erinnerungen an meine Großmutter, geschrieben von Richard Wright und gelesen ebenfalls von Patrick Abosen.
Das heißt, hier wird also gleich die Interpretation der Erzählung mitgeliefert und zwar durch den Autor selbst.
Ja, zumindest gibt es eben Hinweise zu einer möglichen Interpretation. Dazu kommt aber dann auch noch ein Nachwort von Malcolm Wright, dem Enkel von Richard Wright. Und dann gibt es noch bibliografische Hinweise, die von Timo Weischnur gelesen werden. Auch da gibt es noch Hinweise auf mögliche Interpretationen. Also das finde ich wirklich eine sehr gute Mischung. Insgesamt ist es damit ein Hörbuch, durch das man dem Autor und dessen Hintergründen seines Schreibens sehr gut und intensiv nahe kommen kann.
Wir sprachen über Richard Wright, der Mann im Untergrund, aus dem amerikanischen Englisch von Werner Löcher-Lawrence, gelesen von Patrick Abosen und Timo Weißschnur. Es gibt wieder zwei Möglichkeiten, dieses Hörbuch zu hören, entweder per MP3-CD, eine MP3-CD, knapp 7 Stunden Hörzeit. Diese ist zum Preis von knapp 25 Euro erschienen. Oder das Ganze gibt es auch als Download, dann zum Preis von knapp 20 Euro. Erschienen beides beim Argon Verlag. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und darin stellen wir jetzt Neues von Alina Bronski vor. Sie ist Ende der 70er Jahre in Russland geboren, kam dann Anfang der 90er nach Deutschland und hat ja mittlerweile einen anhaltenden Erfolg als immer noch recht junge Schriftstellerin. Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche war zum Beispiel ein Roman, der sehr viel Aufmerksamkeit erregte. Es folgte der Jugendroman »Nenn mich einfach Superheld« und dann Baba Dunyas letzte Liebe. Diese Erzählung zum Beispiel wurde für den Deutschen Buchpreis 2015 nominiert. So, und jetzt gibt's Neues von ihr. Schallplattensommer, so heißt der neue Roman, der sich dieses Mal an Teenager richtet. Das klingt nach Musik und Ferien erstmal, aber Alina Bronski spielt für gewöhnlich nicht nur auf der Klaviatur, wo alles leicht und fröhlich ist, Dorothee Meyer-Kamek.
Ja, genau, denn zu dieser Musik und zu den Ferien kommt, so muss das bei einem Roman für Teenager sein, noch eine ordentliche Portion Drama dazu und natürlich auch die Liebe. Das Ganze spielt in Ostdeutschland auf dem Land, ist eine Feriengegend mit einem See. Und im Mittelpunkt steht ein Mädchen mit einem außergewöhnlichen Namen. Maserati heißt sie. Sie ist 16 Jahre alt, hat die Schule gerade verlassen und hilft in Omas Gaststätte aus. Maserati ist es gewohnt, Aufmerksamkeit zu erregen. Erstens, weil sie das einzige Mädchen im Umkreis von 13 Kilometern ist. Und zweitens, weil sie ein Gesicht hat, das man nicht vergisst. So wird es hier jedenfalls beschrieben.
Was ist mit den Eltern von Maserati?
Ja, das erfährt man nach und nach und nur in Bruchstücken. Es bleiben viele Leerstellen. Also vom Vater weiß man eigentlich gar nichts. Aber von der Mutter, das geht so Richtung Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also die Mutter hat Maserati und vor allen Dingen den kleinen Bruder stark vernachlässigt. Der Bruder kam dann in eine Pflegefamilie und Maserati eben zu ihrer Oma. Die ist aber durch die Sorgen um ihre Tochter, also Maseratis Mutter, seelisch stark mitgenommen, sodass sich Maserati um vieles rund um die Gaststätte allein kümmern muss. So, das ist das Setting und dann lernt Maserati eine Familie kennen, jedenfalls zwei Erwachsene, Mann und Frau und zwei Jungs in etwa Maseratis Alter. Der eine ist so ein richtiger Sunnyboy, der andere Typ ist so ein bisschen dunkler, zurückhaltender. Die haben gerade eine Villa im Dorf gekauft und Maserati bedient sie eines Tages in der Gaststätte, aber kaum sind sie wieder gegangen, klingelt die Türglocke erneut und einer von den Jungs spricht sie von hinten an.
Bist du ganz allein hier? Sie drehte sich überrascht um. Es war nicht der Sunnyboy. Es war sein düsterer, dunkelhaariger Bruder. Sorry, sagte er. Bin nur ich. So viel Gedankenlesen war Maserati auch nicht recht. Hast du was vergessen? Er war doch nicht so mickrig, wie sie zuerst gedacht hatte. Einen Kopf größer als sie. Und sie war selbst nicht klein. Er sah seinem Bruder kein bisschen ähnlich, der ganzen Familie nicht. Vielleicht war er adoptiert. Er schüttelte den Kopf. Ich kenne dich, sagte er. Was? Ich kenne dich, von der Schallplatte. Sie atmete aus. Ein Spinner. Vielleicht sollte sie ihn jetzt fragen, welche Schallplatte. Aber darauf konnte er lange warten. Sie wischte mit dem Finger über die blank gescheuerten Oberflächen. Wie heißt du? Fragte er. Sie zögerte, auch wenn es dumm war. Wenn er ab jetzt hier wohnte, würde er es schon rausfinden. Dann halt nicht, sagte er schließlich. Ich bin jedenfalls Theo. Man sieht sich.
Ja, und das tun sie, denn in dem Kaff trifft Maserati den Sunnyboy Kasper und diesen Theo immer wieder. Und was es jetzt mit dieser ominösen Schallplatte auf sich hat, das zeigt sich bei einem der nächsten Treffen.
Theo griff nach etwas, was zu seinen Füßen gestanden hatte, hob eine große Plastiktüte hoch und holte eine Schallplatte heraus. Auf dem Cover war ein Mädchengesicht abgebildet, dessen rechte Hälfte sich in der Dunkelheit auflöste. Die linke schmiegte sich an etwas, das Ähnlichkeit mit dem Hinterkopf eines Hundes aufwies, aber auch ein ausgestopfter Wolf sein konnte. Siehst du? Man sieht gar nichts, sagte Maserati plötzlich heiser. Nicht zu bescheiden, Volkswagen, sagte Kaspar. Das bist doch du. Quatsch. Wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geschaut? Die Platte ist ja uralt. Nicht so alt, wie sie aussieht. Theo drehte sie um und zeigte Maserati irgendwas Kleingedrucktes. Aber zu alt dafür, dass du es sein könntest, das stimmt schon. Hast du eine Doppelgängerin? Sie atmete aus. Die Jungs schienen nicht darauf aus zu sein, sie zu entlarven. Sie hielten es wohl für einen spannenden Zufall. Was ist das für eine Musik? Sie versuchte beiläufig zu klingen. Kennst du den Song My Girlfriend is a Ghost? Eine Berliner Band, schon ein bisschen älter. Hast du einen Plattenspieler? Sehe ich so aus? Irgendwie schon. Um das ein für alle Mal zu klären, ich habe keinen Plattenspieler, sagte sie. Ich habe auch keinen Computer und nur ein Tastenhandy, von dem ich gerade nicht weiß, wo ich es hingelegt habe. Ich lebe in der Steinzeit. Ich hasse das Internet.
Ein Ausschnitt aus Alina Bronski, Schallplattensommer, so heißt der Roman, interpretiert hier von der Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer.
Und die klingt hier tatsächlich auch sehr frisch und auch ein bisschen frech, auf jeden Fall sehr aufgeweckt.
Genau, und vom Alter denkt man auch sofort, ja, passt. Und dann guckt man nach und stellt fest, Jasna Fritzi Bauer ist schon 1989 geboren, ist also auch durchaus schon ein bisschen älter. Die Stimme ist, ja, ich sag mal, das Gegenteil von weichgespült, ein bisschen rau, ein bisschen kratzbürstig. Mitunter kann sie aber auch richtig kindlich klingen. Und damit ist sie eigentlich die Idealbesetzung für diese Geschichte über Teenager.
Was hat es nun mit der Schallplatte auf sich, die ja schließlich im Titel auftaucht?
Ja, wer darauf abgebildet ist, der Maserati so ähnlich sieht, darum geht es in diesem Roman. Aber es geht auch darum, warum Maserati eben kein Smartphone hat und das Internet hasst. Man kann es eigentlich so zusammenfassen, sie hasst das Internet, weil damit immer wieder Geschichten über sie, ihre Mutter und ihren Bruder hochgespült werden.
Also Drama haben wir jetzt schon hier genug gehabt und haben Sie schon erzählt, Dorothee Meyer-Karwick, aber zu einer ordentlichen Teenager-Geschichte gehört ja auch die Liebe. Wie ist es damit bestellt?
Naja, da sind ja die beiden Jungs, Theo und Kaspar. Beide bemühen sich auch ein bisschen um diese Maserati. Es gibt aber auch noch Georg aus dem Dorf, mit dem Maserati so halb zusammen ist. Also es gibt schon ziemliche Gefühlsturbulenzen.
Also, wie es sich für einen Teenager-Roman gehört, wie fällt denn Ihr Fazit aus?
Ach ja, es gibt hier alle guten Zutaten für einen Roman für unter 20-Jährige. Familiengeheimnisse, auch bei den Jungs übrigens. Erste verworrene Liebesgeschichten, das passt, das ist auch spannend. Was mir darüber hinaus gefällt, es ist keine reine Romanze, sondern eine Geschichte mit Ecken und Kanten. Definitiv eben auch nicht weichgespült, das Ganze dazu passend interpretiert. Nicht alle Geheimnisse lösen sich übrigens auf. Oder sagen wir mal, Alina Bronski lässt viel Raum für eigene Interpretationen. Auch das finde ich aber nicht verkehrt. Und so ist dann auch der Schluss der Geschichte, die mit dem Ferienende aufhört. Man ahnt zumindest, da könnte was weitergehen.
Und dass sie nicht alle Geheimnisse auflöst, das zeichnet sie halt eben auch als eine Schriftstellerin von Qualität aus, unter anderem. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Sie sprachen über Alina Bronski, Schallplattensommer, gelesen von Jasna Fritzi Bauer, eine MP3-CD mit 4,5 Stunden Hörzeit und zum Preis von 15 € bei Roof Music Tacheles erschienen. Und es verabschieden sich für heute
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz.